Heise Meets, der Entscheider-Talk. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei einer weiteren Folge von Heise Meets. Ich bin Sebastian Gerstl von den Heise Business Services und freue mich sehr, Sie heute wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Wir müssen unser Unternehmen transformieren. Wir müssen agiler werden. Wir müssen Change angehen. Wir brauchen wieder mehr Start-up-Geist in unseren Unternehmen. So einen oder ähnliche Sprüche haben Sie vielleicht auch schon in Ihrem Unternehmen gehört oder vielleicht auch verspürt. Aber was ist wirklich dahinter, hinter diesen Schlagwörtern? Ist es wirklich nur hohler Bass oder kann man dahinter auch wirklich Fleisch erkennen, Substanz erkennen? Woran merke ich eigentlich, was ich wirklich brauche und wie ich es sinnvoll in meinem Unternehmen anwenden kann? Um diese und weitere Fragen zu beantworten, habe ich heute einen besonderen Gast bei uns eingeladen und freue mich sehr, ihn hier bei uns begrüßen zu dürfen. Es ist Herr Dr. Lars Vollmer, Unternehmensberater, Coach, Referent und Autor von diversen Büchern, unter anderem Zurück an die Arbeit, wie aus Business-Theatern wieder echte Unternehmen werden oder wie sich Menschen organisieren, wenn ihnen keiner sagt, was sie tun sollen. Herr Vollmer, herzlich willkommen hier bei Heise Meets.
Hallo Herr Gerstl, herzlichen Dank.
Ich habe ja bereits ein paar Schlagwörter verwendet. Agile Transformation, Change-Prozesse, Start-up-Geist zurück ins Unternehmen bringen. Was geht Ihnen da spontan durch den Kopf, wenn Sie solche Begriffe erstmal hören?
Ach, sicherlich eine gewisse Leidenschaft für Buzzwords. Sie hatten es bereits angesprochen in der Anmoderation. Das ist was sehr Verführerisches. Hinter all diesen Buzzwords könnte man die Hoffnung hören, dass es sowas wie Rezepte für Erfolg gäbe. Immer natürlich passend für die jeweilige Situation, in dem sich ein Unternehmen gerade befindet. Könnte es womöglich ein anderes Unternehmen gegeben haben, viele andere Unternehmen am besten, oder einen schlauen Professor oder eine schlaue Unternehmensberaterin, die eine ganz bestimmte Methode, Konzept, Verfahren, Framework gefunden hätte, mit dem man doch dann wirklich Erfolg haben könnte. Und das kriegt dann, wenn es schlau gemacht ist, einen knackigen Titel. Und natürlich sind die Menschen, die das verwenden, nicht doof, aber sie erliegen meines Erachtens dann doch schnell dieser gewissen Unterkomplexität eines Buzzwords, mit dem sie ein Rezept für Erfolg wittern. Meistens vergeblich.
Aber woher kommt dann dieser Wunsch? Ist es dann wirklich das Gefühl, stecken zu bleiben und dringend Veränderung zu brauchen? Ist das Gefühl, unbedingt mit dem restlichen Markt mithalten zu können? Was steckt meistens hinter dem Wunsch, diese Veränderungsprozesse im Haus anzustoßen?
Das ist sicherlich sehr individuell. Das heißt, wir können jetzt ein bisschen mutmaßen darüber. Vielleicht ist es sogar auch ein bisschen philosophisch. Also eine Führungskraft kann nicht untätig sein. Das ist das wahrscheinlich sozial Unerwünschte, was man sich vorstellen kann. Genau wie der Torwart bei einem Elfmeter nicht in der Mitte stehen bleiben kann, obgleich seine Chancen gar nicht so gering wären, den Ball zu fangen. Er muss schon in eine Seite springen, um zu zeigen, ich habe mich angestrengt. Und so muss ein Topmanager sich engagieren, muss was machen. Und es gibt ja auch immer Probleme, dementsprechend stellt man sich immer vor, und ich mag mich da gar nicht ausnehmen, man könnte doch das ganze Unternehmen vielleicht noch besser bauen, damit es noch erfolgreicher werden würde. So, also insofern ist immer erstmal eine gewisse Form von positivem Aktionismus da, der dazu verführt, sich Rezepte zu schnappen. Und dann ist das Problem, dass die Welt halt so unglaublich komplex ist, so wahnsinnig vielfältig, so viele Überraschungen, so viel Unstetigkeiten. Und in all dieser Komplexität ist es halt einfach reizvoll, nach Rezepten Ausschau zu halten, die bereits die Komplexität etwas reduziert haben, auf ein erträgliches Maß runtergekocht haben und mit denen man sich dann wünscht, dass das eigene Unternehmen natürlich adaptiert. Niemals würde einer behaupten, er hätte es nur blind angewendet, glaube ich übrigens auch nicht. Also er adaptiert es immer an sein Unternehmen und trotzdem bleibt die Hoffnung, wenn ich nur wie ein Startup bin, dann könnten wir viel innovativer werden. Interessanterweise wollen die Startups so werden wie die Konzerne. Das ist ganz erstaunlich, ne? Also man guckt sich dann immer das Gute von anderen ab. Und was auf der Strecke bleibt, und dafür plädiere ich, ist, sich überhaupt der eigenen Leistungsfähigkeit erstmal bewusst zu werden. Und dazu braucht es kluge Theorie, auch wenn das Wort ziemlich verpönt ist.
Viel davon ist wahrscheinlich auch Hype geschuldet. Ne? Man sitzt da in seinem etablierten Unternehmen, blickt nach draußen, schaut sich die Wirtschaftsmedien und dergleichen an und liest da in erster Linie diese Erfolgsgeschichten der jungen, hungrigen Startups, die quasi die Tech-Branche oder andere Marktbereiche revolutionieren, indem sie quasi agiler handeln, mit flacheren Führungshierarchien, mit flexibleren Workplace-Methoden, New Work-Methoden. Erwächst dann aus sowas der Wunsch, in seinem etablierten Familienunternehmen oder Traditionsunternehmen das nachzumachen, zu emulieren?
Auf jeden Fall. Da steckt, wie gesagt, diese Sehnsucht hinter, doch auch so zu sein wie die. Vielleicht sogar manchmal die Augen davor verschließend, was man sich dann als Preis dafür noch dazu holt. Aber ich stelle mir das immer ungefähr so vor, um deutlich zu machen, was das Problem an diesen Buzzwords ist. Wie entstehen die eigentlich? Wie entstehen diese Trends? Wie entstehen diese Moden? Und ich überspitze das einmal und beschreibe es ungefähr so. Es gibt irgendwo ein Team, das kriegt ein echtes Problem vor die Nase. Also eine neue Maschine für eine Messe herzustellen oder ein bestimmtes Projekt bis zu einem harten Deadline durchzuführen, den Fehler, den der Kunde bemerkt hat, innerhalb von kürzester Zeit erwähnt zu kriegen oder ein ganz neues Produkt zu launchen in einem neuen Markt. Solche Probleme eben. Und jetzt schließen die sich zusammen, irgendeine geeignete Mannschaft, irgendein geeignetes Team und fängt an, sich voll und ganz auf dieses Problem zu stürzen, wälzt Ideen, fängt an, Maßnahmen umzusetzen. Und ein bisschen dabei versuchen sie sich zu organisieren, müssen sie ja, sie sind ja nicht nur alleine, sondern ein paar Männer und Frauen, die da versuchen, dieses Problem zu lösen. Und dann, was ich dann, packen sie vielleicht mal sich so ein Board irgendwie an die Wand, um mal ihre Aufgaben zu visualisieren. Aber das, was jeden Tag ständig im Vordergrund steht, ist dieses Problem zu lösen, was es eigentlich zu lösen gibt. Und dazu müssen Ideen auf den Tisch und dann werden welche verworfen und die schreibt man dann wieder an so eine Wand. Irgendwann stellt man heraus, mit so Kärtchen ist das irgendwie blöd, lass uns da so ein Board nehmen. Es macht vielleicht sogar Sinn, da irgendwie die Spalten irgendwie zu beschriften. Lass uns doch mal irgendwie Backlog drüber schreiben. Das passt irgendwie ganz gut. Der Begriff ist irgendwie nicht so richtig sinnvoll, aber ist egal, ne? Wir brauchen das jetzt hier. So, und dann geht's so weiter. Und am Ende der Zeit ist dieses Projekt womöglich erfolgreich. Das Team hat das Problem gelöst, der Launch ist gemacht. Der Kunde ist zufrieden. Die Sache ist großartig gelaufen. Die Ideen, die man hatte, haben nicht alle, aber die meisten davon funktioniert. Und jetzt kommt jemand aus dem Unternehmen, wie gesagt, ein schlauer Professor, eine schlaue Unternehmensberaterin und beobachtet das und sagt, guck mal, wie die sich organisiert haben. Die haben da so ein Board gehabt und die waren sehr erfolgreich. Dann dürfte es doch am Board gelegen haben, dass die so erfolgreich waren. Und diese Schlussfolgerung, auch wenn ich sie natürlich etwas überspitze, ist logisch. Aber andersrum wäre die Logik genauso bestechend und das ist, wofür ich stehe und wofür ich plädiere. Womöglich hat nicht das Board das Team erfolgreich gemacht, sondern das Team hat das Board erfolgreich gemacht. Also nicht wegen des Boards und der damit verbundenen Organisationslogik war das Team so erfolgreich, sondern, ich spitze es noch weiter zu, trotz dieses Boards war es erfolgreich. Und es lag nicht am Board, sondern es lag an den Randbedingungen, die dieses Team zur Verfügung hatte, die sich voll und ganz auf das Problem konzentriert haben, die Könner in ihren Reihen hatten, die zum Problem passende Ideen aufstellen konnte. Und dann hat das Board noch so ein bisschen was Positives mitgeliefert, wenn überhaupt. Aber es war nicht ausschlaggebend für den Erfolg. Und wenn ich diese beidseitige Verbindung ignoriere, dann entstehen Hypes, in denen dann solche Boards und die damit verbundene Organisationslogik, ich sagte es, aufgebauscht werden, einen schönen Titel bekommen. Und man glaubt dann, dass das mit jedem Team oder fast jedem Team erfolgreich sei. Und das ist der Denkfehler.
Aber es ist ja nicht so, als ob die fähigen Leute in etablierten Unternehmen fehlen würden. In der Regel ja ganz im Gegenteil.
Genau. Nur die Bedingungen für den Erfolg sind oft nicht gegeben. Was dieses Team ausgemacht hat, ist womöglich, dass sie sich fulltime auf ein Problem konzentrieren konnten, dass ihnen während der Zeit, in der sie das Problem gelöst haben, ganz viele, ich sag mal, interne Aufgaben vom Hals geschafft wurden. Sie mussten das Reporting, was sonst üblich ist, für den Monat nicht machen. Sie mussten zu 6 Regelmeetings mal nicht gehen. Sie mussten ganz bestimmte Mitarbeitergespräche jetzt mal nicht durchführen, egal ob als Chef oder als Mitarbeiter. Sie mussten ganz viele Sachen nicht tun und konnten sich voll und ganz auf die Lösung des Problems konzentrieren. Und diese, und das ist nur beispielhaft, bitte, diese Bedingungen für Erfolg sind meines Erachtens deutlich entscheidender für die Leistung als nur die Methoden, die Menschen verwenden. Sie haben vollkommen recht, die Menschen in traditionellen Unternehmen, was immer das auch sein mögen, sind ganz hervorragend ausgebildete und fähige Menschen. Daran liegt es keinesfalls.
Aber es heißt ja oft, man hört es ja vor allem sehr, sehr häufig in der heutigen Zeit in Unternehmen, dass eine Führungskraft, ein Manager sagt, er wünscht sich wieder mehr Start-up-Geist unter seinen Mitarbeitern. Gemeint ist ja damit meistens man wünscht sich, dass die wieder mit mehr Begeisterung, mit mehr Hunger, mit mehr Elan sich auf neue Projekte stürzen, als wäre das nicht vorhanden.
Ja, und darin sehe ich eben genau den Denkfehler, denn wenn man sagt, ich wünsche mir eine Startup-Kultur, ich wünsche mir mehr Startup-Geist bei meinen Mitarbeitern, dann glaubt man, es läge an den nicht ganz so fähigen oder nicht ganz so einsatzbereiten, nicht ganz so leidenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ignoriert die Randbedingungen eines Startups. Ein Startup ist ja letztlich so organisiert wie an so einem Kaffeetisch oder am Küchentisch. Man sitzt mit ein paar Leuten da drum. Es braucht keine große Koordination, keine großen Absprachen. Glauben Sie, dass bei irgendeinem Startup Regelmeetings eingeführt werden oder dass dort Mitarbeitergespräche formal mit Leitbogen und HR-Abteilung geführt wird? All das gibt es dort nicht, ist einfach noch nicht nötig. Und diese Nicht-Existenz von Ablenkungsmethoden, die spielt eine große Rolle beim Erfolg. Und das zu ignorieren und nur zu glauben, es läge an den Mitarbeitern. Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel, was bei etwas größeren Unternehmen sehr ausgeprägt ist. Da wird gesagt, wir brauchen weniger Silo-Denken. Meine Damen, meine Herren, wir haben große Probleme vor der Brust. Wir müssen besser zusammenarbeiten. Und was uns im Wege steht für diese gute Zusammenarbeit, ist das Silo-Denken. Bitte hören Sie auf damit. Engagieren Sie sich bitte zum Wohle des Unternehmens wieder gemeinsam für die Probleme. Da wird also daran appelliert, dass die Menschen sich ändern mögen. Aber woher kommt das Silo-Denken? Das Wort Silo-Denken hat zwei Wortbestandteile, nämlich Silo und Denken. Es liegt an den Silos, behaupte ich. Also nur wo es Silo gibt, kann es Silo-Denken geben. Die werden eingerichtet, organisatorisch, mit Head-Offs irgendwas, Head-Off Silo 1 und Head-Off Silo 2. Und diese Head-Offs kriegen unterschiedliche Ziele, über die sie in manchen Unternehmen noch nicht mal miteinander sprechen dürfen. Für die Erreichung dieser Ziele kriegen sie unter Umständen Boni, die Mitarbeiter auch. Alles im Unternehmen, alle Bedingungen sind darauf ausgerichtet, dass die Silos optimiert werden. Und im Alltag ist das zu spüren. Da kommt die, sagen wir mal, Dagmar aus der einen Abteilung zum Herbert aus der anderen Abteilung und sagt, Herbert, kannst du mir mal helfen? Ich habe hier ein Problem. Und Herbert sagt, klar, logisch, helfe ich dir gerne. Du bist eine nette Kollegin. Sag mir bitte nur noch ganz kurz, auf welche Kostenstelle ich die Zeit schreibe, in der wir hier miteinander reden. Und dann sagt sie, du, Herbert, tut mir leid, ich habe da gerade keine, bei uns achtet gerade wirklich jeder sehr darauf, dass die Auslastungen passen. Ich kann das dir leider nicht auf meine Kosten stellen. Ja, du musst verstehen, bei uns ist das ähnlich. Also ich helfe dir vielleicht gerne mal nach Feierabend eine halbe Stunde, aber jetzt geht's halt gerade nicht. So, und jetzt ist Herbert also nicht kooperationswillig. Herbert hätte Silo-Denken? Nein, der Grund liegt im Silo. Und wenn ich Silo-Denken weghaben will, und dafür mag es in manchen Unternehmen sehr gute Gründe geben. Nicht überall übrigens, aber in vielen schon. Wenn ich Silo-Denken weghaben will, muss ich die Silos wegmachen und nicht an den Menschen rumfrickeln und zu glauben, die bräuchten ein anderes Mindset. Quatsch, sage ich.
Aber Ich wollte gerade sagen, die Silos, die existieren ja in der Regel nicht ohne Grund. Die sind ja aus einem ganz speziellen Zweck so errichtet worden. Sei es, dass sie natürlich aus der Unternehmenskultur und Unternehmensgeschichte gewachsen sind oder weil sie eben eingerichtet wurden, um eben bestimmte Effizienzsteigerungen zu erzielen.
Exakt. Und dafür sind Silos auch unter Umständen ganz hervorragend geeignet. Wenn aber Effizienz nicht mehr die alleinige Variable zum Unternehmenserfolg sind, sondern Geschwindigkeit, Variabilität, Kooperation, Innovation, Geschwindigkeit, wenn solche Faktoren sich langsam aber sicher vor die Effizienz schieben, womit ich niemals gesagt haben will, dass Effizienz unwichtig wird, aber eben nicht mehr das primäre Dogma, um im Markt bestehen zu können, dann irgendwann wird die Existenz von Silos eher dysfunktional und gefährlich. Und der Vorteil, den man sich ursprünglich mal mit Silos erhofft hat und die man vielleicht auch erreicht hat, gehen sukzessive verloren. Und damit will ich nicht behaupten, dass ein Unternehmen jetzt komplett alle Silos aufheben muss. Das muss man sehr differenziert, sehr klug machen, abhängig von den Wertschöpfungsproblemen, die es zu lösen gibt. Also eben kein One-Size-Fits-All, eben keine Methode, die man über alles irgendwie ausrollt. Jetzt werdet ihr gefälligst alle agil. Egal was ihr tut, agil geht über alles. Das wäre genauso falsch, wie einfach bei den Silos zu bleiben, an den Stellen, wo die Effizienz nicht mehr der wichtigste Faktor ist.
Und ich meine, Sie haben es ja auch schon angedeutet, bei Startups kann es ja genauso gut ebenso passieren. Die haben mit 20 Leuten angefangen, wo jeder irgendwie für alles mit zuständig war. Aber wenn die dann gewachsen sind und 200 Angestellte haben, dann werden die ja auch in Abteilungen unterteilt und sagen, ihr arbeitet an Projekt A und ihr arbeitet an Projekt B und kriegt einen entsprechenden Head-Off oder eben Abteilungsleiter?
Ja, manche ja, manche nein. Also Startups nehmen da sehr unterschiedliche Wege. Und Sie sagten gerade, die einen für Projekt A und für die anderen für Projekt B, das wäre ja noch ein Schnitt sozusagen, ein Zuschnitt der Organisation, der sich auf die Wertschöpfung bezieht. Ihr löst dieses Kundenproblem, ihr 6, 7, 8, 10 und ihr löst dieses Kundenproblem. Das klassische Abteilungsschneiden wird ja nicht in Richtung des Kunden gemacht, sondern quer dazu, also funktional. Ihr übernehmt für alle Projekte den Einkauf, ihr nehmt für alle Projekte die Konstruktion. Das ist ja ein üblicher Schnitt, also funktional getrennt. Die funktional integrierte Form der Organisation, wie Sie es gerade beschrieben haben, nach Projekten, hat ja schon wieder ganz, ganz andere Vorteile, in Klammern natürlich auch Nachteile, selbstverständlich. Deswegen müssen sie auch sehr, sehr sauber zu den Wertschöpfungsproblemen abgewogen werden. Aber Ihre ursprüngliche Frage war ja, wenn die Startups groß werden, dann passiert denen das auch. Wie gesagt, längst nicht allen. Es gibt Startups, die orientieren sich an den großen Unternehmen und sagen, okay, macht ja Siemens auch, dann sollten wir das wohl auch tun. Ich überspitze wieder. Also sie orientieren sich an den Organisationsformen der Großen und entziehen sich nicht selten auch wieder ihrer eigenen Leistungsfähigkeit. Sie sind eben gewachsen, weil sie erfolgreich waren und sie waren erfolgreich, weil sie eben viel flexibler, viel innovativer waren als die Großen, fangen sich dann aber die Organisationsform der Großen ein und werden genauso sklerotisch wie die auch. Muss ja nicht so sein, aber passiert immer wieder.
Wie bekommt man dieses Silo-Denken weg oder dieses Einorientieren an den großen Konzernen? Muss sich der Geschäftsführer einfach hin und wieder mal wieder selbst an die Werkbank stellen, um quasi den Blick auf operativem Level wieder zu gewinnen?
Das wäre zu einfach. Das kann ihm sicherlich helfen. Bei Startups übrigens kommen ja viele Chefs von der Werkbank, also im übertragenen Sinne, von dem Kern der Wertschöpfung. Das muss ja nicht immer eine Werkbank sein. Das müssen ja nicht immer nur Produktionsunternehmen sein. Sehr häufig sind die Gründer diejenigen, die das Problem ursprünglich schon mal mit der Hand am Arm selbst gelöst haben. Und das kann weiterhin helfen, aber das wäre viel zu einfach. Nee, es ist einfach quasi eine neue Disziplin sozusagen. Jetzt muss ich Organisationen denken. Das ist was anderes als Software zu schreiben oder ein Stück Metall zu formen oder Kunststoffspritz zu gießen oder was die Unternehmen halt alles so tun. Das ist eine eigene Disziplin. Und sie würden sich auch nicht für für so einen Podcast irgendein Amateur holen, der ihnen das schneidet, sondern sie versuchen sich da mit echter Fachkompetenz einen Profi zu nehmen. Und damit will ich nicht sagen, rufen Sie mich an, weil anders als Sie sagten, bin ich kaum Unternehmensberater, sondern eher Unternehmer und leite eine Akademie und schreibe eben, wie Sie sagten, über Organisationen. Aber Sie müssen sich zum Profi für Organisationen machen. Das muss nicht jeder im Unternehmen und es muss auch nicht zwingend der CEO sein. Aber Sie brauchen echte Fachleute, die Organisationen denken können, damit diese Undifferenziertheit, die ich häufig beobachte, dass die nicht dem Unternehmen schadet.
Aber damit kommen wir ja irgendwo auch schon wieder zur Ausgangsfrage, nämlich es gibt ja sehr viele Berater, Managementbegleiter, Managementberater, die eben so sagen, Experte für agile Transformation, Experte für Change Management, die eben versprechen, diese Startup-Mentalität oder diese Flexibilität wieder ins Unternehmen zurückzuholen. Als Unternehmer, als Entscheider, wie durchblicke ich jetzt dieses Angebot an Hype und an Buzz, um wirklich zu erkennen, was daran hat Substanz und was brauche ich für mein Unternehmen und wie setze ich das dann tatsächlich um?
Also ich würde es mit sehr einfachen Testfragen beginnen, so wie ich auch im sonstigen Leben versuche, Experten von Scharlatane zu unterscheiden. Ich schaue mal, ob die eine One-Size-Fits-All-Lösung mir anbieten. Ne? Also wenn ein Berater in mein Unternehmen kommt, und wir engagieren ja auch hin und wieder welche für alle möglichen Fragen, nicht für Organisationen, davon glauben wir genug selbst zu verstehen, aber für andere Themen. Und wenn dann jemand kommt und sagt, er weiß, wie das richtig geht, dann schmeiße ich ihn raus, weil das kann er nicht. Dafür ist die Sache zu komplex. Es sei denn, es ist was Technisches. Ne? Wenn mir einer sagt, ich weiß, welche Mikrofone du in deinem Studio benutzen solltest, dann höre ich dem zu. Aber wenn er sagt, ich weiß, wie du Marketing machen musst, ich weiß, wie du Content produzieren musst, was dein Content beinhalten muss, das weiß ich, das kann ich dir genau sagen. Und das ist meine XY-Methode. Dann biete ich ihm noch einen Kaffee an und dann verabschieden wir uns, weil das heißt ja, dass er oder sie die Komplexität der Sache komplett ignoriert. Insofern plädiere ich für lernende Berater, die meinen Gegenstand zum Ausgangspunkt ihrer eigenen Lernerfahrung benutzen wollen. Und ich hoffe, dass sie nicht nur den Wunsch haben zu lernen, sondern dass sie natürlich auch die Fähigkeit und die Theorie im Background haben, das auf mein Unternehmen anzuwenden. Aber wenn mir einer mit einer Lösung kommt, dann schmeiße ich ihn raus.
Aber Lösung ist doch das, was man genau sucht, ne? Und one size fits all, das klingt ja auch einfach so attraktiv. Das ist ja die einfache und bessere Methode. Ich nehme einfach mal einen Batzen Geld in die Hand und dann flutscht alles wieder.
Ja, auf jeden Fall. Und das macht das so attraktiv und deswegen geht man da so schnell rein. Die Entscheidung kann so schnell getroffen sein. Ohne Frage, das ist verlockend und deswegen tun es wahrscheinlich auch viele. Und übrigens ja auch nicht alle nur mit Misserfolg. Ne? Das kann ja auch funktionieren. Ich glaube zwar, es ist ein Glücksspiel und womöglich funktioniert es nicht wegen der Methode, das sagte ich bereits, sondern trotz der Methode, aber es bleibt verlockend. Ich würde noch als Argument hinterher schieben, aber wenn ich die gleiche Methode, das gleiche Buzzword verwende wie die anderen, wie meine Wettbewerber, dann bin ich womöglich in ein paar Jahren so gut, wie die schon vor ein paar Jahren waren. Also ich verschaffe mir überhaupt keinen Wettbewerbsvorsprung. Das ist die Krux an Best Practice. Ich bin immer hinterher. Ich bin immer, das ist der Trend zur Mittelmäßigkeit. Und deswegen wäre ich immer vorsichtig. Und ich wiederhole gerne zum 50. Mal, ich finde viele Kernideen des agilen Manifests beispielsweise für außerordentlich hilfreich. Also die Grundidee darunter, ich nenne das Wort wieder, diese Theorie, die dahinter steckt, die ist außerordentlich klug. Nur diese rezeptartige, dieser Agilismus, wie ich ihn gerne nenne, weil immer Ismus drangehängt wird, wenn von der Kernidee nicht mehr sehr viel überbleibt. Dieser Agilismus ist der den Unternehmen schadet, nicht die agile Idee. Die will ja auch nichts, die sagt nicht, was ich tun soll, die beschreibt Zusammenhänge. Erst der Agilismus macht daraus ein Kochrezept und das angewendet ist halt genauso gut wie der Kuchen von Oma nebenan, aber nicht besser.
Ich meine, das agile Manifest sagt ja in erster Linie Dinge, die wir wollen. Wir wollen Kundenorientiertheit und nicht striktes Beharren auf einem Designdokument. Wir wollen.
Genau. Und die sagt zum Beispiel auch, formale Macht in einem Scrum-Team stört. Und das hat Gründe, das hat theoretische Grundlagen, das kann man soziologisch, arbeitspsychologisch, kann man das sehr gut beschreiben. Das ist langweilig, ich gebe das zu, muss sich auch jeder damit beschäftigen. Aber sollte ich kennen, bevor ich mich mit Agilität auseinandersetze? Denn sonst denke ich, ach naja gut, so ernst können sie das ja nicht gemeint sein. Und ich höre dann oft von Managern, wir sind noch nicht so weit, was immer genau das heißen soll, ich habe es noch nie verstanden. Und ich habe das schon verstanden mit den Teams, die dann ohne formale Macht agieren sollen. Aber bis wir so weit sind, schicke ich meinen Abteilungsleiter da nochmal rein und der soll das dann mal machen. Und in dem Moment habe ich wieder dem Team vollständig die Leistungsfähigkeit entzogen. Und am Schluss wundere ich mich, dass es nicht klappt. Und das Schlimmste wäre, jetzt gebe ich dem Abteilungsleiter und den Mitarbeitern die Schuld, sie seien nicht bereit genug, nicht offen genug. Also jetzt wird wieder den Menschen die Schuld zugeschrieben. Diese Personifizierung, das ist das, was mich wirklich stört.
Wie sollte man jetzt also vorgehen? Als allererstes Mal sollte man sich wahrscheinlich die Frage stellen, angesichts von dem Management-Buzz und Unternehmens-Buzz, der draußen ist, brauche ich das aktuell überhaupt und was brauche ich davon? Das ist wahrscheinlich erstmal das Erste.
Genau, was habe ich für Probleme am Markt zu lösen? Sind die, wir unterscheiden zum Beispiel zwischen kontingenten Problemen und kausalen Problemen, also so wie bei, wir waren vorhin bei Mikrofonen, ne? Also Tonübertragung ist ein weitestgehend kausales Problem, das haben schon viele andere gelöst. Da gibt es klare Wenn-Dann-Beziehungen, ist halt sehr technisch. Das ist ein anderes Problem, als wenn ich sehr kontingente Probleme habe, die einem so aus den Fingern flutschen, weil die so wahnsinnig viel Einflussgrößen haben. Die sind, wie sie sind, aber eben auch immer anders sein könnten. Und schon diese erste Unterscheidung zwischen kontingent und kausal oder kompliziert und komplex, sagen manche andere, schon die hilft mir zu sehen, okay, ich habe ganz unterschiedliche Domänen der Wertschöpfung in meinem Unternehmen, ganz unterschiedliche Probleme zu lösen. Wie käme ich auf die Schnapsidee, diese unterschiedlichen Probleme mit dem gleichen Ansatz zu lösen? Natürlich nicht. Die muss ich unterschiedlich lösen. Ich brauche unterschiedliche Taktiken, Strategien, um mit diesen verschiedenen Arten von Problemen umzugehen. Und mit solchen Unterscheidungen, mit solchen Differenzierungen, einfach viel präziser hinzuschauen. Guck mal, hier haben wir einen Markt, der tickt so. Hier haben wir Probleme, die können wir so lösen. Wir wissen nicht genau, wie die Organisation auf ganz bestimmte Veränderungen reagiert. Das lässt sich eben nicht vorhersehen, weil die Organisation selber auch kontingent hochkomplex ist. Also lass uns hier mal ein ganz bestimmtes Experiment wagen, ein Projekt, was wir irgendwie schützen, irgendwie kapseln, um mal zu schauen, ob das tatsächlich besser ist. Wenn nicht, begraben wir es lernend, wenn doch, dann lassen wir es so und gucken mal, ob wir an anderer Stelle mit einem ähnlichen Experiment auch Erfolge ersammeln. So, also Organisationsarbeit ist Blut, Schweiß und Tränen und immer wieder Rückschläge. Und da kann ich mich inspirieren lassen von Startup-Kultur, von Agilität, von Holacracy oder von irgendwelchen anderen Buzzwords und New Work. Aber ich kann sie eben nie als Blaupause benutzen. Organisationsarbeit ist harte Arbeit.
Aber es klingt, also das, was Sie gerade genannt haben mit den Projektbeispielen, die man mal beobachten kann und ob sie auch mal, das klingt ja so wieder nach einem Plädoyer für eine Fail-Fast-Strategie, ne?
Ja, also das Fail-Fast ist ja auch sehr passend zu hochkomplexen Umfeldern. Wenn ich nicht wissen kann, wie etwas auf eine Intervention reagiert, sollte ich es schnell versuchen. So, und Fail-Fast ist ja erstmal sowas wie ein Prinzip zum Denken. Das ist ja noch nicht eine Methode. Und Fail Fast ist an vielen Stellen, da wo es komplex ist, ein äußerst hilfreiches Prinzip. Ja.
Also lieber mal gucken, dass man kleinere Projekte startet, die man beobachten kann, wo man ein paar Leute draufsetzt und dass man auch mal scheitern lassen kann, als irgendwie einen radikalen Umbruch zu versuchen.
Wenn Sie das nicht als neues Buzzword verstehen wollen, neuen Bauplan verstehen wollen. Also liebe Unternehmer, wenn Sie jetzt schließen würden, was ich Ihnen nicht unterstelle, okay, wir haben heute gelernt, Sie müssen überall jetzt schnell was ausprobieren und mal machen und hinfallen dürfen, dann sind Sie ja wieder in die Rezeptfalle getappt. Weil dann haben Sie wieder ein Prinzip zu einem generellen Gestaltungsinstrument erhoben. Aber das verdient es überhaupt gar nicht. Wenn Sie, habe ich neulich beim Startup beobachtet zum Beispiel, die müssen am Schluss ihrer Wertschöpfung müssen die Päckchen packen, weil sonst kriegt der Kunde seine Ware nicht. Da brauche ich kein Fail Fast, verstehen Sie? Da brauche ich saubere, hochgradig disziplinierte Prozesse, weil wie hoch das Porto für 350 Gramm ist, das kann man wissen. Dafür muss man nicht experimentieren. Da braucht es ganz am besten im Effizienzsinne ganz knallharte Regeln und Prozesse, um das zu tun. An anderen Stellen des gleichen Unternehmens wäre das fatal, weil man eben nicht weiß, wie viel Marketing ich brauche, um einen ganz bestimmten Markt zu erobern. Das lässt sich nun mal nicht genauso errechnen. Also in solchen Prinzipien zu denken, finde ich schlau, sie zu generalistischen Instrumenten zu erheben, wieder unterkomplex. Und unterkomplex, das möchte ich noch ergänzen, war immer der sehr freundliche, leicht euphemistische Hinweis meines Doktorvaters, dass etwas ganz schön blöd sei.
Da kommen wir wieder auf irgendwie so ein Beispiel. Meine Mannschaft hat das Fußballspiel wahrscheinlich verloren, weil ich die falsche Taktik oder Strategie oder die falsche Aufstellung gewählt habe. Nicht, weil wir die roten Trikots hatten und die anderen die blauen.
Ja, und es war auch nicht so, dass das Team am Anfang schon schlechte Stimmung hatte. Und weil wir schlechte Stimmung hatten, haben wir verloren. Und die Mannschaft, die vorher gute Stimmung hatte, die hat gewonnen. Nein, weil wir verloren haben, haben wir eine schlechte Stimmung. Und weil wir gewonnen haben, haben wir eine gute Stimmung. Also es geht mir immer um eine Abkehr dieser sehr unterkomplexen, sehr, sehr vereinfachten, in der Politik würde man sagen, populistischen Zuschreibungen, die fast immer mit diesen Wörtchen einfach und mal beginnen. Ne? Wir müssen einfach mal dran glauben. Wir müssen einfach mal machen. Wir müssen, ne? Sie verstehen, was ich sage. Und das sind immer so für mich Warnhinweise für ein außerordentlich vereinfachtes Organisationsbild.
Was gerade, wenn ein Unternehmen über Jahrzehnte gewachsen ist, spätestens dann ist man ja konfrontiert mit komplexen Themen, komplexen Sachverhalten. Da kann es ja nicht einfach simple Lösungen geben, die einfach zum Kern der Sache durchstechen. Ja,
wie gesagt, in manchen Teilen des seit Jahrzehnten bestehenden Unternehmens gibt es schon einfache Lösungen. Also wie stelle ich dieses Teil mit dieser Maschine her? Ja, ich muss den Regler auf 7 stellen. Nicht auf 8, sondern auf 7. Und wenn du ihn auf 8 stellst, auch wenn du denkst, ich bin hier mal New Work und ich will mal ein bisschen probieren und wir sind doch alle agil, kriegst du hinter die Muffen, weil wir wissen, dass 7 die beste Einstellung für dieses Teil an dieser Maschine ist. Das ist sehr, sehr einfach. Und an anderen Stellen des Unternehmens wäre es fatal, mit der gleichen Logik zu arbeiten. Wie erschließen wir uns den neuen Markt? Welches Produkt wird besser angenommen als das Wettbewerbsprodukt, was letzte Woche auf der Messe vorgestellt worden ist? Darüber haben wir eben das gleiche Wissen nicht wie bei der Maschine. Also mir geht es immer um die Differenzierung.
Also einfach öfter mal Nabelschau machen und sich schon anschauen, was aktuell am Markt passiert, aber weniger mit dem, wie können wir da hinkommen, wo die jetzt sind, sondern halt nie aus den Augen verlieren, wo wollen wir in 5 Jahren sein.
Ja, genau, sich inspirieren lassen von den vielen Buzzwords, die so in der Presse rumlaufen, das halte ich für außerordentlich klug. Mal zu gucken, was tun die denn? Versuchen zu ergründen, was steckt dahinter? Sich nicht so sehr von den Hochglanzfolien täuschen lassen und den Erfolgen, die angeblich damit erzielt worden sind, denn die Autoren, die unterstellen ja auch etwas, was sie nicht wissen, nämlich, dass diese Methode ausschlaggebend für den Erfolg war. Sie müssten eigentlich sagen, wir haben, jetzt nehme ich irgendein Buzzword, wir haben New Work gemacht, was immer das auch sein sollte, und sind damit erfolgreich geworden. Das ist das, was sie sagen. Eigentlich dürften sie nur sagen, wir haben New Work gemacht und wir sind erfolgreich. Ob das eine mit dem anderen was zu tun hat, wissen wir überhaupt nicht. Aber da lädt sie keiner auf eine Konferenz ein, wenn sie das so unspektakulär miteinander verbinden. Da werden sie nicht zum Podcast eingeladen oder dürfen einen Artikel in guten Magazinen schreiben, sondern dann wird gesagt, na, hat das nicht was damit zu tun? Das war doch ausschlaggebend dafür. Und schon sehen sie sich verführt, diese Kausalität hineinzubringen. Also auch die Autoren von Best Practice können unter Umständen, ich will keinem zu nahe treten, schon in diese Kausalitätsfalle getappt sein. Nicht nur die Anwender, sondern auch schon die Autoren.
Es ist ein sehr trickreiches Minenfeld da draußen.
Ja, das stimmt.
Gut. Dann, wir kommen langsam ans Ende unserer Zeit. Deswegen möchte ich mich an dieser Stelle mal kurz von Ihnen verabschieden, Herr Vollmer. Wir sehen, es ist ein hochkomplexes Thema, über das auch noch sehr lange weit geredet und diskutiert werden könnte und das uns wahrscheinlich in Zukunft hier an dieser Stelle auch noch öfter begegnen wird. Ich hoffe, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, Sie haben sich trotzdem ein sehr gutes Bild von der Lage machen können und sind auf den einen oder anderen Denkanstoß oder Gedanken gekommen. Wenn Sie mehr von Lars Vollmer erfahren möchten, wie gesagt, Herr Vollmer ist Buchautor. Sie können seine Bücher überall, wo es gut sortierte Buchhandlungen gibt, finden. Wie gesagt, wie sich Menschen organisieren, wenn ihnen keiner sagt, was sie tun sollen oder zurück an die Arbeit, sind nur zwei seiner Werke. Machen Sie sich selbst ein Bild und informieren Sie sich. Das ist ja sowieso, glaube ich, die Quintessenz aus der ganzen Folge, die wir heute mitnehmen können. Nochmal vielen lieben Dank, Herr Vollmer, für Ihre Einblicke und Ihre Einschätzungen der Lage.
Vielen Dank, Herr Gerstl.
Und liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ich hoffe, Sie auch in Zukunft hier wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Vielen Dank und auf Wiederhören.
Das war Heise Meets, der Entscheider-Talk. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de. Wir freuen uns auf Sie.